NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Februar 1861. Die Gründung des gewerblichen Bildungsvereins in Leipzig.
Eines Tages las ich in der demokratischen Mitteldeutschen Volkszeitung, auf die ich abonniert war, die Einladung zu einer Volksversammlung zur Gründung eines Bildungsvereins.
Er war 20 Jahre alt, als er diesen Artikel in der Zeitung las. Handwerker, genauer gesagt Drechsler und fremd in der Stadt. Er war gerade erst nach Leipzig gekommen. Die Versammlung sollte am 19. Februar stattfinden, im Wiener Saal, einem Lokal ganz in der Nähe der berühmten Parkanlage Rosenthal.
Als ich in das Lokal trat, war dasselbe bereits überfüllt. Mit Mühe fand ich auf der Galerie Platz. Es war die erste öffentliche Versammlung, der ich beiwohnte.
An diesem Abend wird der junge Mann nichts anderes tun als zuhören und staunen. Und all das, was er dort erlebt, wird er später nicht vergessen haben, wenn er als Arbeiterführer Politik macht. August Bebel heißt der junge Mann oben auf der Galerie, gedrängt zwischen vielen anderen. Und diese Geschichte vom gewerblichen Bildungsverein kann nur mit Bebel erzählt werden. Denn eigentlich war dieser Verein einer von vielen. Seit den 1830er Jahren gab es solche Orte der Arbeiterbildung. Aber Bebel wird von diesem Verein in Leipzig geprägt und er wird wiederum diesen Verein prägen, ihn benutzen und wandeln. Anja Kruke, Leiterin des Archivs der Sozialen Demokratie in Bonn, kann Bebels Staunen bei der ersten Versammlung gut verstehen. Leipzig ist eine ganz besondere Stadt zu dieser Zeit.
Bebel kommt da in eine Initialsituation hinein. Also da gründet sich gerade der gewerbliche Bildungsverein, von dem er in dem Moment die Umstände nicht weiter kennt, den Kontext nicht kennt, auch vielleicht nicht weiß, wie die Situation in Leipzig ist, dass es dort eben eine Tradition von Arbeiterbildung gibt, eben in der Tradition von Robert Blum, eben dem Revolutionär von 1848. Und dass es dort eben eine ganze Reihe von Bildungsbürgern oder Großbürgern gibt, die eben sich das Ziel gesetzt haben, die Arbeiterbildung zu verbessern.
Darum ging es also an diesem Abend, die Situation des Arbeiters zu verbessern.
Der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft hatte das Referat, der mitteilte, dass man einen gewerblichen Bildungsverein als zweite Abteilung der Gesellschaft gründen wolle, weil Arbeitervereine in Sachsen nicht geduldet wurden. Dagegen erhob sich die Opposition.
Die Polytechnische Gesellschaft, Bürgerlicher also, wollten einen Bildungsverein gründen für die Arbeiter. Eine Abendschule sozusagen. Gute Sache. Aber eben nicht politisch und deshalb geduldet. Politisierende Arbeiter waren staatlich nicht gewollt. Aber einige Arbeiter waren dennoch kritisch. Diese Opposition
verlangte volle Selbstständigkeit des Vereins, der ein politischer sein müsse. Die Verfolgung von Unterrichtszwecken sei Sache der Schule.
Es ging um einen Grundsatzstreit. Was zuerst? Politische Freiheit für die Arbeiter und dann Bildungsangebote? Oder müsse sich der Arbeiter zuerst bilden, um dann zum Beispiel ein aktives und freies Wahlrecht zu erlangen?
Er merkt dort gleich in diesen Diskussionen, dass es dort unterschiedliche Meinungen gibt natürlich, dass die sich irgendwie alle klar sind, dass die Lage der Arbeiterschaft verbessert werden muss in gewisser Weise, dass Bildung wichtig ist. Aber es tritt schon deutlich hervor, dass die Gewichtung und dass die konzeptionelle Vorstellung davon, was wichtiger ist oder was zuerst sein muss, ja, einfach unterschiedlich ist.
August Bebel gehört in dieser Zeit nicht zu denen, die das Politische vor die Bildung setzen. Aber er ist begeistert von der Diskussion.
Es imponierte mir, dass Arbeiter den gelehrten Herren so kräftig zu Leibe rückten. Und ich wünschte, im Stillen auch so reden zu können.
Also trat er dem gewerblichen Bildungsverein Leipzig bei, der sich im Wiener Saal heute vor 150 Jahren eine Satzung gab. Da sich die Opposition der Mehrheit beugte, entstand ein Programm zur Bildung des Arbeiters. Die war auch dringend nötig, sagt Klaus Künzel, der eine Professur für Erwachsenen- und Weiterbildung an der Uni Köln hat. Denn die Schule hatte damals für die Arbeiterschicht nicht so viel zu bieten.
Kinderarbeit war zwar offiziell abgeschafft, aber die Mitwirkung von Kindern und die Unterbrechung des kindlichen Alltags durch Arbeiten, durch Mithilfe, gerade auf dem Land, war natürlich gang und gäbe. Von daher war von einer in sich geschlossenen, regelmäßigen Teilnahme nicht die Rede. Und das führte natürlich auch dazu, dass das Wenige und das Einfache, das Elementare, was in der Volksschule angeboten wurde, häufig durch nicht professionalisierte Lehrer, dann auch nur zum Teil auf fruchtbaren Boden fiel.
Deshalb wurde den Erwachsenen Kindern Nachhilfeunterricht erteilt, abends nach getaner Arbeit. Und das war meist nach 19 Uhr und meist nach einem 12-Stunden-Tag.
Der Verein wurde in seiner Art eine Musteranstalt. Vortragende für wissenschaftliche Thematas waren in Menge vorhanden.
Gelehrt wurde Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Stenografie, gewerbliche Buchführung. Aber es gab auch Turnunterricht und, wie übrigens in anderen Bildungsvereinen auch, Vorträge in Hygiene. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich die Lehrmeinung durch, dass Wasser durchaus der Hygiene dienlich sein könnte. Zuvor glaubten Mediziner, dass Wasser Krankheiten verursache, da es die Haut durchlässig mache. Jetzt aber war klar, die Hände vor dem Essen zu waschen oder ein Bad halten gesund. Das galt auch für das Waschen der Kleidung. Denn damals kamen die Arbeiter in den aufkommenden Fabriken mit vielen Giftstoffen in Kontakt. Schutzkleidung gab es noch nicht. Und die Männer saßen in den Hosen am Abendbrottisch, in denen sie zuvor mit Chemikalien gearbeitet hatten.
Man darf nicht vergessen, dass die Arbeits- und vor allem die Lebensverhältnisse der arbeitenden Bevölkerung, also des Proletariats, wie Marx und Engels sagen würden, gerade in den wachsenden Großstädten ja schon katastrophale Zustände angenommen hatte. Und dass sich mit der wachsenden Industrialisierung und Verstädterung natürlich das Problem der Körperpflege, der Hygiene stellte und deshalb auch früh gesehen wurde von den Arbeitern, vielleicht gar nicht mal selbst, aber von den Liberalen, von denen die Volksbildung betrieben, die das als ein ganz wesentliches Element erkannt hatte, dass Volksbildung eben auch so pragmatisch praktische Lebensfragen bearbeiten musste und Hygiene stand ganz oben.
Und es wurde im gewerblichen Bildungsverein auch großen Wert auf Singen gelegt.
Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Lichte empor.
Der Gesangsabteilung traten Fritsche und ich bei. Fritsche sang vorzüglich, zweiter Bass. Ich ersten, den bekanntlich jeder singt, der keine Stimme hat.
August Bebel will seine Stimme schulen. Nicht wegen der vielen Lieder, die die Arbeiterbewegung hervorbringt, sondern wegen des Sprechens. Im Bildungsverein geht es demokratisch zu. Wer etwas ändern will, muss einen Antrag stellen, ihn begründen, in freier Rede und logisch konzipiert.
Herr Vorsitzender, meine Herren, hiermit möchte ich den folgenden Antrag in dieser Sitzung stellen. Da ich Abend für Abend im Verein zubrachte, lernte ich die Wünsche und Bedürfnisse der Mitglieder besser kennen als die Vorsitzenden. Meine Anträge konnten regelmäßig auf Annahme rechnen. Dadurch wurde mein Einfluss größer.
August Bebel machte dieses Argumentieren nicht nur Spaß. Es brachte ihn und die anderen auch weiter.
Und dieser Bildungsverein ist deshalb so wichtig, weil er im Grunde genommen alle späteren Spielarten einer sozialen, demokratischen Vereinigung oder ja einer sozialen Demokratie durchspielt. Sie haben sozusagen den Nukleus der gesamten deutschen Arbeiterbewegung in diesem Verein vorhanden.
August Bebel, der einfache Drechsler, lernt also nicht nur, wie diskutiert und etwas ausgefochten wird. Er lernt auch, dass Funktionen wichtig sind, dass Menschen in gewissen Positionen etwas bewirken können.
Da von Anfang an in diesem Verein ist, nicht nur Auseinandersetzungen über die Konzeptionen gibt, sondern auch darüber, wer den Vorsitz führt. Weil wer den Vorsitz hat, bestimmt die Richtung, wie Politik gemacht wird.
Und so schreibt August Bebel später über den Gründungsabend des gewerblichen Bildungsvereins:
Hätte die Opposition geschickter operiert, hätte sie verlangt, dass zeitweilig politische Vorträge über Zeitereignisse gehalten und darüber Diskussionen veranstaltet werden sollten, sie hätte glänzend gesiegt. Aber dass man den Unterricht aus dem Verein verbannen wollte, der für die große Mehrheit der jüngeren Mitglieder das größte Interesse hatte, reizte diese zum Widerstand.
Aber konnte Lesen, Schreiben und Rechnen, Steno und Gesang tatsächlich zur Freiheit des Arbeiters führen? Oder wo mussten die politischen Forderungen ansetzen?
Bebel durchläuft einen klassischen Politisierungsprozess, so wie ihn jeder Mensch, der irgendwann politisch wird, tatsächlich durchlebt. Man ist durch irgendetwas interessiert, hat eine Meinung und es ändert sich irgendeine Art von Konstellation, in der man Dinge plötzlich anders wahrnimmt und anders sieht.
Und die Historikerin sagt:
Eine Meinung zu ändern gehört zum politischen Prozess urgemäß dazu. Und dazu gehört auch, dass man die eigene Meinung ändert.
August Bebel nimmt sich der Lehren von Marx und Engels an. Er glaubt an den Sozialismus und das hat schwerwiegende Auswirkungen auf den gewerblichen Bildungsverein. Viele Mitglieder lösen sich mit Bebel aus der polytechnischen Gesellschaft, also aus dem Umfeld des liberalen Bürgertums. Sie konstituieren sich 1863 als reiner Arbeiterverein. Bebel wird Vorsitzender. 2 Jahre später lernt er Wilhelm Liebknecht kennen, der gerade nach Leipzig gekommen war. Und dieser Mann bestärkt ihn darin, den politischen Kampf in den Vordergrund zu stellen. Das tut Liebknecht mit Sätzen wie:
Im freien Staat ein Mittel der Befreiung, ist die Schule im unfreien Staat ein Mittel der Knechtung. Bildung macht frei. Von dem unfreien Staat verlangen, dass er das Volk bilde, heißt ihm einen Selbstmord zumuten.
Das bloße Diskutieren im Verein lässt Bebel mehr und mehr hinter sich.
Er sieht irgendwann ein, dass das für ihn sozusagen keine weitere Zukunft hat, weil in diesem Arbeiterbildungsverein sozusagen mal dieses Thema, mal jedes Thema diskutiert wird. Und er sich denkt, ich möchte, dass etwas passiert, ich möchte, dass sich etwas verändert. Und er dann sagt, okay, dann brauchen wir vielleicht doch eine Partei.
Angeschalten seid, an seid und die alten Lieder singen.
1866 gründet er mit Liebknecht zusammen die radikal-demokratische Sächsische Volkspartei. 1869 wird daraus die sozialdemokratische Arbeiterpartei SDAP. Bebel wird Wahlen gewinnen und schließlich mit der Gründung der SPD eine große Karriere machen. Dazu hatte ihm der gewerbliche Bildungsverein geholfen, den es nun so nicht mehr gibt. Aber Historiker wie Anja Kruke sehen in ihm die Wiege der Sozialdemokratie.
Ich glaube, August Bebel hat sein Rüstzeug in diesem gewerblichen Bildungsverein bekommen für sein politisches Leben.
Und Professor Klaus Künzel von der Uni Köln sagt ja. Ohne Arbeiterbildungsvereine wäre vieles anders gekommen, weil
dort natürlich demokratische Mechanismen entstanden, also die, wenn man so will, basisdemokratische Regeln, die eingeführt wurden, die wir zum Teil heute als sehr formalistisch bezeichnen würden, die aber vergleichsweise fortschrittlich waren und nicht die lautere Stimme und nicht der Besitz oder die höhere Bildung war entscheidend, sondern Verbesserung der Lage der Arbeiter.
Und hätte August Bebel im Februar 1861 diesen Aufruf in der Zeitung nicht gelesen,
dann hätte er vielleicht den direkten Weg genommen,
sagt Historikerin Anja Kruke.
Und hätte sehr viel weniger Erfahrung gehabt und wäre sicherlich weder so ein guter Redner geworden, noch ein so guter Menschenfänger im positiven Sinne.
Und durch den gewerblichen Bildungsverein in Leipzig hat er nicht nur politisch, sondern auch privat sein Glück gefunden. Im März 1863 hatte er
auf dem 2. Stiftungsfest des gewerblichen Bildungsvereins die Festrede gehalten. Ich stieß mit meiner Anschauung selbst bei einigen meiner Freunde im Verein an. Ausnehmend gut gefiel dagegen die Rede meiner späteren Braut und Frau, die mit ihrem Bruder das Fest besuchte. Ich habe aber die begründete Vermutung, dass es mehr die Person des Redners war, die ihr gefiel, als der Inhalt seiner Rede, der ihr damals ziemlich gleichgültig gewesen sein durfte.
Obwohl, so gleichgültig wird es ihr nicht gewesen sein. Denn auch Bebels Ehefrau war politisch aktiv und in den 1890er Jahren gründete sie in Berlin einen Bildungsverein für Frauen und Mädchen, geprägt durch das, was 1861 in Leipzig entstanden war. Historiker sehen in dem gewerblichen Bildungsverein auch den Grundstock, aus dem die Gewerkschaften hervorgingen und die Volkshochschulen. Die eigentliche Debatte aber um Bildung ist noch nicht zu Ende geführt. Die SPD als politische Nachfolgeorganisation der Bildungsvereine und auch das Bildungsbürgertum diskutieren bis heute über Konzepte und Schulformen. Der durchschlagende Erfolg hat sich noch nicht eingestellt, mein Professor Klaus Künzel.
Wir wissen ja aus PISA, dass eben 25% unserer Schüler die Hauptschule ohne Abschluss verlassen, von den Sonderschulen ganz zu sprechen, sodass wir schon davon ausgehen müssen, dass grundsätzlich so etwas wie Bildungsgleichheit nicht existiert. Aber die Nivellierung hat natürlich dadurch einen Aufschub bekommen, dass das grundsätzliche Bildungsniveau auch der Arbeiterschicht wesentlich höher ist. Also von daher sind die Voraussetzungen andere geworden. Aber nochmal, damit ist natürlich die Bildungsgerechtigkeit längst noch nicht erreicht. Nur sie drückt sich nicht mehr aus in einer eigenständigen Arbeiterbildungsbewegung.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an den gewerblichen Bildungsverein, der heute vor 150 Jahren in Leipzig gegründet wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.